Schriftlosigkeit, Schriftkultur.
Historisch besonders.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und spreche heute mit Professor Dr. Doreen Brandt, Juniorprofessorin für Niederdeutsche Literatur in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive an der Universität Oldenburg. Hallo Doreen.
Hallo Anne, schön, dass wir hier sein dürfen.
Du sagst gleich wir. Hast du uns da noch wen mitgebracht ins Gespräch?
Ja, ich habe Kea-Marie Wolters mitgebracht. Kea-Marie ist hier Studentin an der Universität Oldenburg und hat auch eifrig die Seminare zur niederdeutschen Literatur bei mir besucht. Und deswegen ist sie gut in das Thema eingearbeitet.
Da freue ich mich sehr. Hallo Kea.
Hallo Anne.
Schön, dass ihr euch dann beide heute Zeit genommen habt für mich und unsere Zuhörenden, denn wir wollen uns heute ja über ein vielleicht eher ungewöhnliches Thema unterhalten. Und zwar steht die niederdeutsche Literatur in Zeiten der Schriftlosigkeit im Zentrum unseres Gespräches. Bei dem einen oder auch der anderen werden beim Lesen des Titels hier der Folge wahrscheinlich schon direkt Fragezeichen aufgetaucht sein. Bei mir war das ähnlich, wie Literatur und literarische Produktion und Schriftlosigkeit eigentlich zusammenpassen. Aber bevor wir auch da uns direkt in dieses Thema wagen, wollte ich dich einmal bitten, Doreen, ob du uns vielleicht die Ausgangslage einmal skizzieren kannst, in welche Phasen die niederdeutsche Literatur sich grob aufgliedert, wo wir uns gerade zeitlich befinden. Und ich glaube, danach haben wir eine gute Basis, um uns mit dem Thema Schriftlosigkeit zu beschäftigen.
Großepochen der niederdeutschen Literaturgeschichte können wir definieren mit Blick auf die sprachgeschichtlichen Epochen. Wir sprechen über eine altsächsische Literatur vom 8. Jahrhundert bis einschließlich dem 11. Jahrhundert. Dann haben wir eine kleine Überlieferungslücke, also das 12. Jahrhundert, da ist uns kaum etwas in niederdeutscher Sprache überliefert. Und dann setzt im 12. Jahrhundert niederdeutsche Schriftlichkeit wieder ein. Da sind wir dann in der Epoche der mittelniederdeutschen Literatur bis etwa 1650. Das ist eine sehr, sehr produktive Zeit, eine Zeit, in der dann das Niederdeutsche auch in allen Domänen der schriftsprachlichen Kommunikation und in allen Domänen der Literatur und Dichtung produktiv war. Wir also auch unheimlich viel überliefert haben aus dieser Zeit. Es kommt dann mit Beginn des 16. Jahrhunderts und abschließend in der Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem Schriftsprachenwechsel im niederdeutschen Sprachraum, nämlich vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen. Das heißt, dass auch die Literatur dann vornehmlich, also aus dem niederdeutschen Sprachraum, Hochdeutsch realisiert wurde. Das zieht sich dann so etwa hin bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann reden wir im 19. Jahrhundert von der sogenannten Reliterarisierung. Da tritt die niederdeutsche Sprache dann wieder verstärkt in die Schriftlichkeit ein, wird also für die schriftsprachliche Kommunikation und Literatur wieder produktiv gemacht, vor allen Dingen in der Literatur im engeren Sinne. Das nennen wir dann Reliterarisierung. Wir reden heute über die Literatur in der Zeit nach dem Schriftsprachenwechsel von etwa 1650 bis 1800. Das ist die Literatur in der Diglossie. Und Diglossie meint eine bestimmte Form von Zweisprachigkeit in einem Sprachraum und in einer Sprachgemeinschaft. Eine funktionale Zweisprachigkeit, nämlich in diesem Fall, dass das Niederdeutsche als gesprochene Sprache, Umgangssprache natürlich lebendig war in dieser Zeit, in diesen 150 Jahren, dass man aber für die schriftliche Kommunikation und die Literatur vornehmlich das Hochdeutsche verwendet hat. Also Literatur in der Diglossie, da sind wir heute mit unserem Thema.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage für unser weiteres Gespräch, die wir jetzt mit dieser Einordnung haben. Und dann widmen wir uns doch meiner eigentlichen Frage. Wie genau kann ich mir das vorstellen, Literatur und Schriftlosigkeit? Meine Frage, die ich auch immer hatte, war, ob das nicht eigentlich auch ein Widerspruch in sich ist.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch und das ist auch gewollt, so diesen Widerspruch im Titel des Projektes zu haben, um erstmal neugierig darauf zu machen, aber auch um auszustellen, was so reizvoll ist, sich mit der niederdeutschen Literatur in dieser Zeit zu beschäftigen. Denn im Grunde genommen dürfte die gar nicht existieren. Wir beschäftigen uns hier mit einer Literatur, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil dieser Schriftsprachenwechsel zum Hochdeutschen wirklich flächendeckend war. Räumlich, aber eben auch, was die Bereiche der Kommunikation angeht, für die man also die niederdeutsche Sprache eingesetzt hat. Es gibt dann aber in dieser Zeit doch Überlieferungszeugen, Drucke und Handschriften, auch Inschriften in niederdeutscher Sprache. Weil die eigentlich gar nicht mehr existieren dürfen, ist es aber umso interessanter, dass sie da sind und danach zu fragen, wie es dann doch dazu kommt, dass wir niederdeutsche Literatur überliefert haben in dieser Zeit. Wenn es auch ganz wenig ist. Es ist vom gesamten Schriftaufkommen fürs 17., 18. Jahrhundert sprechen wir hier von weniger als 0,5% an niederdeutschen Drucken oder Drucken mit niederdeutschen Anteilen.
In diesem Podcast wollen wir ja auch Einblicke in die aktuelle Forschung zum Niederdeutschen geben. Und wie du eben schon erwähnt hast, ist das auch ein aktuelles Forschungsprojekt von dir an der Universität Oldenburg. Magst du das vielleicht nochmal skizzieren, wie ist das Projekt entstanden? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant.
Also die Idee zu diesem Projekt hatte ich, als ich mich vor 5 Jahren beworben habe um die Juniorprofessur in Oldenburg. Wenn man sich auf so eine Stelle bewirbt, dann muss man mit einer griffigen Projektidee das auch verbinden. Also sein wissenschaftliches Profil und seine Forschungsinteressen damit auch ausstellen. Und da bin ich auf diesen Zeitraum von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gekommen, weil ich damals aus meiner Komfortzone herauskommen wollte. Diese Komfortzone war die mittelniederdeutsche Literatur, also vor 1650. Weil ich aber gleichzeitig an das, was ich mir zu dieser Literatur erarbeitet hatte, anknüpfen wollte. Und das geht ganz wunderbar, wenn man ins 17. und 18. Jahrhundert geht, weil diese ältere mittelniederdeutsche Literatur, das ist so ein Charakteristikum, in dieser Zeit präsent gehalten wird. Also Drucke, Handschriften, die in mittelniederdeutscher Zeit schon entstanden sind, die werden weiter rezipiert im 17. und 18. Jahrhundert. Und mit der genaueren Beschäftigung dann mit diesem Zeitraum im Rahmen dieser Bewerbungssituation habe ich dann eben festgestellt, dass es um die Forschung doch recht dünn bestellt ist, was diesen Zeitraum angeht. Dass es aber spannend ist, sich mit der Überlieferung in diesem Zeitraum zu beschäftigen, das habe ich ja eben versucht schon anzudeuten. Und so kam es also dazu, dass ich mich immer weiter in dieses Thema vertieft habe, dann auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Vorträgen und Publikationen.
Wie kann ich mir denn den aktuellen Stand des Projekts vorstellen?
Also zurzeit befinden wir uns in den Vorarbeiten für unser Projekt. Für das Vorhaben von Frau Brandt ist eine umfangreiche Dokumentation der niederdeutschen literarischen Überlieferung in Druck und Handschrift aus dem Zeitraum eben von 1650 bis 1800 notwendig. Und diese Dokumentation wird es uns dann im Anschluss ermöglichen, eben die Daten zu systematisieren nach bibliografischen und literaturwissenschaftlichen Kriterien. Und in diesem Zusammenhang erfassen mein Kollege Joschka von Lien und ich zurzeit die niederdeutschen Drucke aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Dafür arbeiten wir mit der niederdeutschen Bibliografie von Borchling-Clausen. Und unser Ziel ist es dabei, eben alle dort aufgeführten Drucke von 1650 bis 1800 in eine Excel-Datei zu übertragen, damit wir sie dann später analysieren können.
Borchling und Clausen, ich glaube, da müssen wir einmal nochmal vielleicht nachfragen. Was genau ist der Borchling-Clausen und wie viele Drucke sind da verzeichnet? Das hast du eben schon so angedeutet. Vielleicht kannst du mir und den Zuhörenden da nochmal ein paar weiterführende Informationen geben.
Also mit den Borchling-Clausen beziehen wir uns auf die niederdeutsche Bibliografie, die von Konrad Borchling und Bruno Clausen erstellt und erstmals 1931 veröffentlicht wurde. Das ist ein Verzeichnis niederdeutscher Drucke bis zum Jahr 1800 und eben eine der wichtigsten Quellen für unsere derzeitige Arbeit, da sie uns eben einen Überblick über die gedruckten Werke der Zeit gibt. Und da sprechen wir von einschließlich der Nachträge 1613 Drucken für den Untersuchungszeitraum. Und in einem zweiten Schritt führen wir dann eine ergänzende Recherche in elektronischen Katalogen durch. Dafür werden die in der Bibliografie aufgeführten Drucke im Verzeichnis der Drucke des 17. Jahrhunderts, also dem VD-17, im Verzeichnis der Drucke des 18. Jahrhunderts, also dem VD-18, im gemeinsamen Verbundkatalog, dem GVK, oder auch im Karlsruher Verbundkatalog, dem KVK, recherchiert. Und wir aktualisieren und erweitern dann jeweils die bereits erfassten Objektdaten um entsprechende Konkordanzen, also um entsprechende VD-17 und 18 Nummern und um, wenn vorhanden, persistente Links zu den digitalen Reproduktionen.
Vielleicht gehen wir auch noch mal genauer auf die Ziele und Fragestellungen des Projekts ein. Wenn ich mir nämlich vorstelle, ich als interessierte Person habe jetzt mitbekommen, das gibt das Projekt. Was genau sind die Ziele und Fragestellungen? Vielleicht ganz kurz und prägnant, mit denen ihr euch beschäftigt.
Also ein Ziel, was wir mit dem Projekt verfolgen, ist überhaupt den Bestand dessen, was wir aus dem Untersuchungszeitraum haben, mal zu erfassen und systematisch zu verzeichnen und das dann auch für die Forschungsgemeinschaft zur Nachnutzung zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es schon auch Fragestellungen, Erkenntnisinteressen, die mit dieser Arbeit verfolgt werden. Und die ergeben sich eigentlich immer aus diesem Spannungsverhältnis, dass wir in der Zeit nach dem Schriftsprachenwechsel sind und dennoch aber niederdeutsche Literatur vorfinden. In absoluten Zahlen mehr als 1600 Drucke oder Drucke mit Niederdeutsch. Also die sind auch mehrsprachig, diese Drucke. Ich lese das einfach mal vor, was ich in einem anderen Zusammenhang mal formuliert habe an Erkenntnisinteressen. Erstens, in welchem Verhältnis steht die Literatur in der Diglossie zur mittelniederdeutschen, zur zeitgenössischen hochdeutschen und zur neuniederdeutschen Literatur? Das ist vor allen Dingen motiviert durch Forschungspositionen, die von dem Untersuchungszeitraum immer als eine Zwischenzeit sprechen, als eine Kluft, also immer als von einer Niederung zwischen zwei Höhepunkten, als die mittelniederdeutsche Literatur und dann die neuniederdeutsche Literatur im 19. Jahrhundert begriffen wird. Und mit diesen Sprachbildern geht ja implizit einher, dass im Untersuchungszeitraum nichts vorhanden ist und dass auch etwas abbricht und danach wieder ganz neu anfängt. Und deswegen wollen wir einfach mal genauer hinschauen, ob sich nicht doch so etwas wie Kontinuitätslinien zeigen vom Mittelniederdeutschen dann zum Untersuchungszeitraum hin und weiter. Oder wenn Traditionen bestehen bleiben, wie werden die dann aufgegriffen, wie angeeignet und transformiert, zum Beispiel in neue mediale Formate oder in andere Überlieferungskontexte. Ein weiteres stellt die Frage, welche Erklärungsansätze lassen sich für die Tatsache diskutieren, dass angesichts der ungünstigen Ausgangsbedingungen die niederdeutsche Sprache dennoch in der Schriftlichkeit verblieben ist. Also ganz offensichtlich gibt es ja dann doch bestimmte Akteure oder Akteurinnen, die an Niederdeutsch als Literatursprache interessiert waren. Wer sind diese Akteure und was für ein Interesse hat sie dazu gebracht, die Sprache doch für die Literatur einzusetzen in dieser Zeit? Dann gibt es ein ganz spannendes Phänomen im 17. und 18. Jahrhundert bei der niederdeutschen Literatur, denn die bezieht sich sehr oft auf ihre eigene Sprachlichkeit. Die thematisiert ihre eigene niederdeutsche Sprachlichkeit, nimmt also Stellung zu ihrer eigenen Sprache. Das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen, übrigens auch ein Kontinuitätsphänomen dann zur neuniederdeutschen Literatur. Und da stellt sich die Frage, inwieweit die niederdeutsche Literatur in der Diglossie ein Bewusstsein für den Wert der eigenen Schriftkultur reflektiert. Ja, wir müssen immer bedenken, wir haben es hier mit einer Sprachgemeinschaft zu tun, die ihre eigene Schriftsprache verloren hat und damit jetzt auch immer konfrontiert ist. Und nicht nur hat sie die Schriftsprache verloren, sondern ihre Schriftsprache hat auch an Prestige verloren, wird negativ konnotiert als Sprache der Bauern oder Sprache der Leute auf dem Land und mit ganz vielen Stereotypen, die da noch so dazugehören. Das führt dazu, dass bestimmte Autoren, erstmal kenne ich nur Autoren, deswegen gender ich hier nicht, sich jetzt zu diesen Verhältnissen positionieren. Und das tun sie, indem sie literarisch mit Niederdeutsch produktiv werden. Also wir haben ja auch eine Quelle vor uns für eben die Frage, welchen Wert Schriftkultur für eine Sprachgemeinschaft hat, die ihre verloren glaubt.
Ich würde an diesem Punkt tatsächlich gerne mal einen Blick in die Literatur werfen. Welche Texte können wir denn nun beispielhaft betrachten? Du hast ja auch gesagt, es gibt nur Texte von Männern bisher. Das finde ich auch sehr spannend. Da können wir vielleicht auch nochmal wann anders drüber sprechen.
Dazu vielleicht als kleine Ergänzung, also ob es tatsächlich nur Literatur von Männern gibt, das kann ich so noch nicht sicher sagen, weil wir ja noch gar nicht das ganze Material gesichtet haben. Ne? Das ist ja doch eine ganze Menge, auch wenn es insgesamt im Vergleich zu der gesamten Druckproduktion, wenn man jetzt nur mal auf die Drucke guckt, sehr wenig ist, verschwindend gering. Ein Randphänomen im Literatur, auf dem Literaturmarkt des 17. und 18. Jahrhunderts. Darüber wird noch zu reden sein. ne, wenn wir weiter vorangeschritten sind im Projekt. Ich gebe mal ab.
Ja, also ein ganz interessantes Beispiel für die Literatur aus der Zeit ist Caspar Abels Die hilflose Sassine aus dem Jahr 1738. Das ist eine niederdeutsche Verserzählung und die ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Also zum einen liegt sie in einer Handschrift vor, einem unveröffentlichten Manuskript von Caspar Abel. Allein das ist erstmal eine Eigenheit. Denn wir wissen aus anderen Quellen, dass die Sassine gedruckt werden sollte, aber dass sie es halt nie in den Druck geschafft hat. Wir haben es also mit einer unikalen Überlieferung zu tun, die nur in dem Rostocker Manuskript vorliegt. Dieses Manuskript wurde von der Universitätsbibliothek Rostock netterweise digitalisiert, ist also auch öffentlich zugänglich auf dem Rostocker Dokumentserver. Diese Erzählung von Abel, die ist ediert von Adolf Hofmeister 1882 im Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung erschienen. Und trotz dieser Veröffentlichung fand die Erzählung keine weitere Betrachtung. Was schade ist, denn der Inhalt ist wirklich außergewöhnlich. Wir haben vorhin schon über das Phänomen dieser Sprachthematisierung gesprochen. Und das ist hier eben ganz präsent in der hilflosen Sassine. Die hilflose Sassine erzählt die Geschichte der sächsischen Herzogstochter Sassine, die durch Intrigen und Ungerechtigkeiten Prüfungen durchlaufen muss. Die Geschichte ist eingebettet in die Zeit des Heidentums, als die Sachsen noch in einem Königreich lebten. Das Besondere an der Erzählung ist, dass Sassine das Aschenputtel der Sprachgeschichte ist und dass sie zudem allegorisch für die niederdeutsche Sprache steht. Ihre Reise ist von Verfolgung und Entbehrung geprägt und spiegelt das Schicksal des Niederdeutschen wider, das ja in der Zeit, als die Erzählung entstand, also im 18. Jahrhundert, auch zunehmend verdrängt wurde. Durch Sassines Kampf um Geltung und Anerkennung wird auch die Marginalisierung und der langsame Niedergang des Niederdeutschen im 18. Jahrhundert thematisiert. Dieser Aspekt der Sprachthematisierung macht die hilflose Sassine eben zu einem total interessanten Werk. Tatsächlich schreibe ich meine Masterarbeit zu diesem Text und ich plane da eine Edition nach aktuellen editionsphilologischen Standards anzufertigen, einer Übersetzung ins Hochdeutsche und einem umfangreichen Kommentarteil.
Du hast ja eben erwähnt, dass du deine Masterarbeit auch schreibst zu diesem Text und dass es auch eine Edition ist. Was genau muss ich mir da vorstellen? Was beinhaltet deine bzw. eure Edition in dem Projekt?
Also in meiner Edition von Caspar Abels Hilflose Sassine und auch in der Edition, die wir im Projekt anstreben, wird zunächst eine Einführung in die Relevanz der Edition und in den Entstehungskontext und in die Überlieferungssituation des Primärtextes gegeben. Bei mir ist es eben die handschriftlich vorliegende Verserzählung, im Projekt ist es der Druck. Anschließend erfolgt dann die Festlegung von Richtlinien für eine diplomatische Transkription, für eine Normalisierung und eine Übersetzung der Erzählung. Die diplomatische Transkription wird dann bei mir unter Kollation mit Hofmeisters Textabdruck von 1882 durchgeführt, gefolgt von einer Normalisierung des Textes, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit zu verbessern und dann die Übersetzung des niederdeutschen Textes ins Hochdeutsche. Das stellt eben auch einen wesentlichen Bestandteil der Edition dar. Ganz wichtig ist auch, dass man den Text, also die Übersetzung, umfangreich kommentiert. Dazu zählt sowohl ein Stellenkommentar, der sich beispielsweise mit unsicheren handschriftlichen Befunden befasst oder fraglichen Übersetzungen und notwendigen Erklärungen von Sachbegriffen. Es wird dann auch einen vorangestellten bzw. nachfolgenden Kommentarteil geben, der den Text dann einordnet, also literaturgeschichtlich, geschichtlich und kulturwissenschaftlich.
Genau, und dann nochmal eine diplomatische Übersetzung, weil ich gedacht habe, vielleicht bleiben wir einfach kurz auch bei so ein paar editionswissenschaftlichen Fragen. Was ist das oder was versteht ihr auch für euer Projekt vielleicht darunter?
Ja, du meinst die diplomatische Transkription.
Ja.
Ja, diplomatisch heißt das, weil wir uns erstmal streng an dem Zeicheninventar der Vorlage orientieren. Diese strenge Orientierung an der Vorlage, die nennt man dann erstmal diplomatische Transkription. Dass wir zum Beispiel auch Schriftzeichen übernehmen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, dass wir den Zeilenumbruch, wie er in dem alten Druck ist, übernehmen zunächst einmal. Man greift also so gut wie gar nicht in den Text ein. Und in dem nächsten Schritt würde man auf der Grundlage so einer diplomatisch hergestellten Transkription dann einen normalisierten Text anfertigen, einen, der für unsere Lesegewohnheiten etwas zugänglicher ist, indem man zum Beispiel eine moderne Interpunktion, also eine moderne Zeichensetzung einfügt. Damit leistet man so für die Lesbarkeit und Texterschließung dann schon eine ganze Menge. Das nennt man dann normalisierten Text und der soll dann in der Ausgabe auch im Vordergrund stehen.
Ich glaube, wir haben aber auch noch einen zweiten Text, den wir hier als Beispiel besprechen können. Den hast du, Doreen, uns mitgebracht.
Also im größeren Projektrahmen habe ich vor 1,5 Jahren ein Masterseminar durchgeführt, das zum Ziel hatte, Caspar Friedrich Renners Henning de Haan zu edieren, eine neue Edition vorzubereiten. Das ist jetzt Zufall, die heißen nicht alle Caspar, jetzt gerade mal die beiden Autoren heißen Caspar mit Vornamen. Henning de Haan, das Tierepos, die Verserzählung ist von 1732. Das ist ein Tierepos, was die Geschichte des Hahns Henning erzählt am Hof von König Nobel, dem Löwen. Vielleicht hört der eine oder die andere das jetzt schon raus, worauf das anspielt. Es handelt sich hier um eine Weitererzählung des Reinke de Vos, der 1498 in Lübeck gedruckt wurde, der mittelniederdeutsche Lübecker Reinke de Vos. Caspar Friedrich Renner, der hat sich dann also im 18. Jahrhundert gedacht, ich erzähle das jetzt einfach mal weiter und ich zeige damit, wie literaturfähig die niederdeutsche Sprache heute immer noch ist und dass man auch heute noch Literatur schreiben kann, die sprachlich-literarisch so gut ist wie im 15., 16. Jahrhundert. Das transportiert der Text nicht selbst. Aber das haben wir aus Sekundärzeugnissen. Also es gibt so einen literaturkritischen Diskurs zu dem Henning de Haan, der auch zunächst anonym erschienen ist oder unter einem Pseudonym und wo es dann so ein Rätselraten gab, wer hat denn das jetzt hier eigentlich geschrieben und publiziert. Das ist also auch ganz hübsch, sich mit dieser Rezeptionsgeschichte zu beschäftigen. Und diesen Text haben wir also begonnen im Seminar zu edieren und gleichzeitig über Editionsphilologie zu sprechen. Das ist der zweite Text, den wir hier kurz ansprechen wollten. Ist auch ein sehr schönes Beispiel für die Aneignung und Transformation der älteren mittelniederdeutschen literarischen Tradition dann im 18. Jahrhundert.
Ja, ich finde, das klingt auch schon sehr spannend. Und du hast kurz erwähnt, dass das in Seminare von dir eingeflossen ist. Vielleicht war Kea ja auch Teil dieser Seminare. Kannst du uns einmal deinen Eindruck schildern, wie das auch für euch Studierende war, doch auch sehr praktisch, irgendwie auch in gewisser Weise so ein bisschen handwerklich nochmal anders zu arbeiten, als vielleicht man das sonst auch in der Literaturwissenschaft außerhalb der Editionsphilologie gewohnt ist?
Ja, tatsächlich habe ich das Seminar besucht, zusammen mit 5 anderen Studierenden. Ich hatte das gewählt, weil der Titel des Seminars ganz interessant war. Der lautet Vom alten Buch zum neuen Medium. Vorüberlegungen und erste Schritte zur Edition von Caspar Friedrich Renners Tierepos Henning de Haan. Es war eine kleine Gruppe, aber wirklich auch ein Vorteil dadurch. Denn wir hatten immer eine ganz angenehme Atmosphäre und einen regen Austausch.
Also vielleicht kann ich da nochmal kurz einhaken. Das Schöne für mich an dieser Projektarbeit ist, dass ich das mit den Studierenden machen kann. Einerseits sind das die studentischen Hilfskräfte, Kea, Joschka von Lien, T.S. Becker, aber es sind eben auch die Studierenden, die an meinem Masterseminar zu Henning de Haan zur Edition teilgenommen haben und die dem Projekt also die Stange gehalten haben bis jetzt und da sehr engagiert sind. Diese Zusammenarbeit mit den Studierenden, die mir ja auch sehr viele Anregungen, sehr viel Input gibt, zwischen Forschung und Lehre an der Universität. Das ist doch eine Zusammenarbeit, die ich sehr schätze und die das Projekt auch durch und durch prägt.
Und vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, in den Text hineinzuhören und eine kleine Hörprobe zu haben vom Text, damit wir uns als Zuhörenden den noch genauer vorstellen können. Wie seht ihr das?
Ja, das können wir gerne machen. Wir haben nicht nur einen Ausschnitt aus dem Henning de Haan mitgebracht, sondern auch noch aus Caspar Abels Höfloser Sassine. Vielleicht ist dafür ja auch noch Zeit.
Je mehr, desto besser, damit wir auch einfach wirklich mal einen Eindruck bekommen von dem, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben.
Also, aus dem Henning de Haan habe ich 2 Auszüge aus Buch 1 mitgebracht. Also das Tierepos ist untergliedert in 4 Bücher und die Bücher wieder in Gesetze, also einzelne Kapitel. Ich fange mal mit Gesetz 1 an. Das Tierepos beginnt nämlich direkt mit Reinke de Vos und seiner Funktion als Kanzler des Reiches und knüpft damit direkt an das Ende des Lübecker Reinke von 1498 an. Also ich lese mal vor. Falschheit und List heft Oberhand, dit Wort von Reinken ook bekannt, dohe des Rieges Känzeler was. He ging alto durch Koren und Gras. Dat Fett, dachte he, dat schwemmet Boben. Dem mach mi schelden, dem i nicht will loven. Dem i men früchtet, dem mach mi wohl harten. Wat anderen schadet, mot mi baden. Also Reinke bezieht seine Lebensfreude aus dem Schaden anderer. Wie nobel hatte he it so wied brocht, dat niemand em verklagen mocht. Wenn de sövst, hatte he de erste Instanz. dem fiddelte Hehel schlechtum dans de over im Wolde Klage führen. Darum sig ihrer Fehl verswören, sig Nobels Hove zu entschlan, um Reinigens Losheit zu entgarn. Des Sinnes wären viele kleine Dere, der Vögel noch ein Hupen mehre. Also, weil mit Reinkes Schlechtigkeit zu rechnen ist und weil aufgrund seiner Immunität als Kanzler niemand mehr gegen ihn vor König Nobel, dem Löwen, Klage erheben will, entscheiden sich viele Tiere dafür, den Hof zu verlassen. Jetzt geht's weiter, jetzt kommt Henning in Gesetz 2. Henning, der Hane, krieg auch desse Danken, wenn der Hemus lässt, zu Hove wanken, du Nobel M, als Riekes Prophet, zu seinem Rade beten lädt. Ob dem Mittag it do geschach, dat Henning also he sünst wohl plach in Nobels Garten ging spazieren und sung ein Lied Nobeln zu Ehren. Reinicke de wusste sine Wiese, drumme schläg he ook dahin ganz liese, he läde sich em nah zur Hand. Also hier schleicht sich schon zu Beginn der Erzählung der Fuchs an den Hahn heran und dann entspinnt sich jetzt so nach und nach der Konflikt zwischen den beiden, an dessen Ende Henning sich entschließt, den Hof zu verlassen. Es kommt dann am Ende, obwohl Henning und sein Freund Rien immer vernunftgeleitet sind, immer auf die Kraft der Rhetorik setzen, also um ihre Ziele durchzusetzen und ihren Punkt klarzumachen, kommt es dann bei dieser Wanderung nach Hause vom Hof zum Kloster, wo Henning wohnt, im Wald zu einem Gewaltausbruch gegen den Fuchs, der den beiden gefolgt ist. Und am Ende dieses Gewaltausbruchs stirbt dann der Fuchs. Das ist der Tod des Fuchses.
Genau, vielleicht gehen wir einfach direkt über zum nächsten Beispiel.
Ich habe einen Textauszug mitgebracht aus der Sassine. Das ist ein Monolog von Sassine, relativ zu Beginn der Erzählung. Da reflektiert sie ihre eigene bedauerliche Lage. Thema ist auch einfach wieder der Status- und Prestigeverlust der Sprache, also die Verdrängung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche als Schriftsprache seit dem 17. Jahrhundert, und das wird hier eben thematisiert. Oh, sprach sie ganz bedrückt, wär ich doch nicht geboren, die Mode hab ich erst, den Vater auch verloren. Wat hab ich arme Kind, wem hab ich wat gedorn, worum wär denn mit mi so övel umgegorn? Wo keine Schuld nicht is, mut keine Strafe wäsen, kann ich schon as sie secht, nicht schrieben auch nicht lesen? Kann ich doch nis davor, ihr hättet mich gelehrt. Und wenn hab ich wohl wat von guter Kunst gehört, versöhntet erst, vielleicht, werd mich mein Werk noch priesen. Ich sei barbarisch sehen, wo will sie dat bewiesen? Ich bin kein Ungehör, ich bin ein Menschenkind. Von meiner Öllern Art und so as sie gesinnt. Wird ich nu glick noch nist von frömer Hoffart sorgen, so werd mich doch dat nicht zu enem Undert morgen. Wenn ich süß, klock und fromm, trüh und obrichtig bin, in Ida richtet sich na sinem Kopf und Sinn. In Ida denkt und spreckt, as Gott im Inn gegeben, ich orbe soll nicht mehr nur meine Wiese leben, ich, de doch so woll, as andere kördern kann. Sei stumm und albern sin, dat galt unmöglich an. Sie mockt mich noch so sehr, und lachen Schellen harten, so kann und will ich nicht von meiner Wiese lorten.
Sehr schön. Ich glaube, ich habe jetzt einen sehr guten Eindruck von diesen Texten gewonnen und auch vom Klang. Mit dem Wissen, was wir jetzt hier besprochen haben im Hintergrund, welche Anregungen für eine Diskussion im Seminar können wir den Zuhörenden jetzt mitgeben? Oder was können wir auch zur Vorbereitung auf ein Seminar vielleicht mitgeben?
Was ich gerne immer nutze, wenn ich über die Literatur in der Diglossie spreche, ist ein Zitat von Dieter Stellmacher aus einem Beitrag über Johann Heinrich Voss. Da heißt es nämlich, als Literatursprache war das Niederdeutsche seit dem 17. Jahrhundert so gut wie tot. Also mit diesem Zitat wird diese Situation nach dem Schriftsprachenwechsel wirklich zugespitzt. Mehr zuspitzen kann man es eigentlich gar nicht, es sei denn, man erwähnt die Literatur von 1650 bis 1800 gar nicht mehr. Solche Darstellungen gibt es auch, die einfach verstummen. Angesichts dessen, worüber wir hier gesprochen haben, kann man sich da eben nochmal kritisch auseinandersetzen mit so einer Position. Man kann auch Vergleiche zur Gegenwart ziehen. Also auch heute haben wir ja diese Situation der Diglossie im niederdeutschen Sprachraum. Die Sprache wird noch gesprochen, lange nicht mehr so flächendeckend wie im 17. und 18. Jahrhundert. Der Sprechsprachenwechsel hat ja dann im 19. Jahrhundert doch sehr gravierend eingesetzt. Die Sprache wird aber heute noch gesprochen. Standardsprache, die auch Literatur- und Kultursprache ist in weiten Teilen. Zum Beispiel, was auch Schulcurricula angeht, ist die hochdeutsch-basierte Standardsprache. Das ist unsere Schriftsprache. Und es gibt aber dennoch regionalsprachliche Literatur, Literatur in niederdeutscher Sprache. Da könnte man jetzt also gut auch eine Vergleichsperspektive einnehmen und mal die Situation im 18. Jahrhundert mit der Situation in der Gegenwart vergleichen, was den Literaturbetrieb angeht, Textsorten und Gattungen und so weiter. Und auch das Thema Sprachthematisierung. Ich hatte ja schon angedeutet, das ist ein Kontinuitätsphänomen. Und wie Sprachthematisierung heute in der niederdeutschen Literatur aussieht, dann im Vergleich zum Beispiel zu so einer Verserzählung wie der hilflosen Sassine von Caspar Abel. Auch das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen könnte.
Ich habe zum Abschluss immer noch die letzte kleine Frage, dass ich alle ExpertInnen bitte, ihre Arbeit oder das derzeitige Projekt in 3 Schlagworten zusammenzufassen, wenn möglich. Welche Schlagworte würdet ihr da gerne benennen für euer Projekt, für eure Arbeit?
Also ein Begriff, den wir häufiger mal in gemeinsamen Treffen hier und auch beim Übersetzen des Henning verwenden, und wir lachen immer drüber, ist friemelig, historisch vielleicht einfach. Und wenn ich jetzt noch was Drittes sagen sollte, dann ist es natürlich besonders einfach.
Ich würde hier einfach nochmal die Begriffe Schriftlosigkeit einbringen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Der Begriff steht auch im Titel. Und dann aber auch Schriftkultur.
Nachdem wir dann diese 3 beziehungsweise 6 Schlagworte gefunden haben für unsere Folge zur Literatur in der Schriftlosigkeit, bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden für die Zeit, die ihr hattet, und wünsche euch dann noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Danke, dass wir hier uns unterhalten durften über unser Projekt.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0 Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.